ARD. MDR Kultur unter Büchern auf der Leipziger Buchmesse.
Meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Wir fangen 3 Minuten eher an. Also mehr Inhalt fürs gleiche Geld. Mein Name ist Matthias Schmidt. Ich darf Sie begleiten durch diese halbe Stunde, die wir haben, mit Thomas Kunst, der mit mir über sein neues Buch Die Welt, Leuna und alles mögliche andere sprechen wird. Herzlich willkommen, Thomas.
Dankeschön, Matthias.
Wir haben eben beschlossen, dass wir uns duzen, weil uns sehr viel verbindet. Wir sind im selben Jahrgang geboren, wir stammen beide aus Mecklenburg, wir haben beide eine intensive Verbindung nach Leipzig und auch mit Leuna verbindet uns was. Ich lebe nämlich dort und was verbindet dich mit Leuna?
Ich stehe jeden Morgen um 4.35 Uhr auf und sitze um 4.45 Uhr im Wagen und ich fahre immer an Leuna vorbei und ich habe immer das Gefühl, ich muss diese amerikanische Großstadt fotografieren. Ich habe jetzt von meiner Frau und von meiner Schwester schon Fotografieverbot erhalten, also weil das natürlich nicht ganz ungefährlich ist, aber es sieht einfach gigantisch aus. Wer das kennt, dieses riesige Chicago da auf der linken Seite, das ist einfach, ich würde am liebsten aussteigen und wirklich mit einer guten Kamera mehrere Fotos machen, aber das vergeht dann ziemlich schnell immer.
Man muss Thomas Kunst eigentlich nicht vorstellen. Ich sage trotzdem mal 2, 3 Worte zu ihm. Er ist als einer der wichtigsten Lyriker der letzten Jahrzehnte eigentlich in Erscheinung getreten. Erstmals, glaube ich, so um die Wendezeit herum. Es gab schon einzelne Texte vorher, auch im legendären Almanach. Ein Molotow-Cocktail auf fremder Bettkante von Peter Geist seinerzeit noch warst du schon enthalten. Dann gab es den Band bei Reklam besorgt noch für das Segel Die Chaussee. Weitere Lyrikbände, vielfach geehrt. Im letzten Jahr hast du den Kleist-Preis erhalten, auch den Erich-Fried-Preis. Dein Ausflug in die Prosa, die Zandschur Klinken, ich will immer Kliniken sagen, Klinken waren nominiert auf der Shortlist für den Buchpreis. Und jetzt ist Thomas Kunst bei uns mit einem Gedichtband, über den wir vor allen Dingen sprechen werden. Der heißt Wü oder heißt der W.Ü. Was?
Der heißt Wü, also meine Katze oder unsere Katze hat verschiedene Namensformen durchlaufen. Es fing an mit Tigerwürstchen, obwohl sie nicht gestreift ist, sie ist also eine russisch-blau. Dann, wenn sie sich hinsetzt, ist sie ziemlich massiv und sieht dick aus und dann nennen wir sie Würfel oder Würfelchen. Und irgendwann fing ich dann an, sie Wü zu nennen und sie holt mich zum Beispiel jeden Tag von der Garage ab und bringt mich morgens zur Garage und läuft jetzt zum Teil auch hinterm Auto hinterher. Das ist mir nicht recht. Ich werde sie jetzt doch die erste Stunde, wenn ich losfahre, drin lassen. Also sonst habe ich schlechte Gefühle.
Sonst könnte ich anbieten, falls sie mal bis Leuna mitläuft, dass ich sie zurückbringe. Es gibt übrigens eine Kollegin von der Zeit hat kürzlich geschrieben, als ihr euch unterhalten habt, hat sie die Katze nicht gesehen und sie bezweifelt ein bisschen, ob es Wü überhaupt gibt und spielt damit so ein bisschen an auf dein Verhältnis auch in den Texten zur Wirklichkeit quasi. Da ist auch manchmal mit Erdachtes dabei. Also, aber Wü gibt es wirklich, ja?
Also wenn es irgendwas auf dieser Welt gibt, dann ist das tatsächlich Wü. Sonst hätte ich dieses Buch gar nicht erst angefangen. Also das ist ganz klar.
Dann lass uns über das Buch sprechen. Es ist ein Buch, in dem man auf den ersten Blick gleich sieht, dass viele Gedichte enthalten sind, die eine strenge Form haben. Und auch am Ende jedes, ich nenne das mal Kapitels oder Buchteils, eine Art Brief, oberflächlich betrachtet, an Wü. Was ist formal dieses Wü für einen Band?
Es gibt eine Infektion, die ich mir vor 30, 40 Jahren zugezogen habe, die nennt sich Sonett. Ich komme einfach von dieser Versform nicht mehr los und ich versuche jetzt irgendwie auf eine bestimmte Art dieser Form zu entfliehen. Und ich habe jetzt neulich, hatte ich so die Idee, ich werde in Zukunft vielleicht auch stotternde Sonettenkränze schreiben. Das heißt, die haben dann ein bisschen mehr, noch mehr Texte, also nicht 15, sondern vielleicht 19. Und dieser Band ist wie ein anarchischer Sonettenkranz aufgebaut. Natürlich kommen Sonette vor, es kommen Tankas vor, ist eine japanische Form mit 5, 7, 5, 7, 7 Silben. Und das 15., das Meistersonett ist ein Brief an meine Katze. Und ich unterhalte mich ja auch jeden Tag mit ihr. Und vielleicht hängt das auch damit zusammen, dass man auf dem Dorf ein bisschen esoterisch wird oder so. Ich habe das Gefühl, dass ich sowieso jetzt nicht nur mehr mit Menschen spreche, sondern auch mit Tieren, mit Busharden und Enten und so. Und deshalb war mir das wichtig, diese Zwiegespräche mit meiner Katze, dass ich mit ihr alles bespreche, so was am Tag war und so, dass das ein sinnvolles Meistersonett sein könnte.
Ist das vielleicht der Moment, an dem du eines dieser Sonette einmal hier präsentierst, damit sie alle ein Gefühl dafür bekommen, worüber wir eigentlich noch weiter sprechen jetzt?
Ich habe das jetzt die letzten zwei Gedichtbände, also schon im vorhergehenden, habe ich das gemacht, dass ich hinten auf das Buch ein Sonett draufsetzen lassen habe, das im Buch gar nicht vorkommt. Das ist so mein kleiner Geheimtrick. Und das geht so. Die Tage gehen, wenn du frierst, von selbst vorbei. Im Schnee zählen die Rehe zu den Widerständen. In Stürmen lenken wir den Wald mit beiden Händen. Der Februar folgt auf den Januar im Mai. Wir trinken, frieren, feiern kalt in Randgebieten und sehnen uns aus Trotz nach einer Welt von gestern. Die Mantler-Zwillinge sind deutsche Zwillingsschwestern. Die Angehörigen im Haus sind Requisiten. Wir haben Social Media leider nie begriffen und denken uns, dass Fotos in der Belletristik Gedichte und Romane infantilisieren. Am liebsten sind wir in den Gärten von den Schiffen, bevorzugen die Standstreifen mit Meeresblick, beenden das im März, was wir im Mai verlieren.
Was mir beim Lesen passiert ist, abgesehen vom Wiedererinnern an die Schönheit der strengen Form, ist, dass du, ich nenne das mal lose Enden aus allen verschiedenen Bereichen unseres Lebens auf eine völlig frappierende neue Weise miteinander verbindest. Das zieht sich durch das gesamte Buch. So taucht auch Leuna auf mehrfach, die Querfurter Platte, wenn man da lang fährt und so. Aber und ich frage mich die ganze Zeit, wie du das machst. Denkst du in dieser Weise oder ist das quasi eine Arbeit zusätzlich zur formalen, sich diese Formulierungen, diese Worte, diese Schnipsel aus den verschiedenen Realitäten zusammenzusuchen und dann miteinander zu montieren?
Also ich schreibe Gedichte und Romane völlig ähnlich. Also ich weiß am Anfang nicht, worüber ich schreibe. Ich fange einfach an mit irgendwas und dann ergibt sich zwangsläufig durch meine chaotischen Denkweisen. Also ich liebe es einfach rumzuspinnen. Ich glaube, ich habe überlegt, wann das anfing mit diesen ganzen kindsköpfigen Spinnereien. Und ich glaube, es fing damit an, als ich so ein kleiner Junge noch war und mit meiner Mutter so herrlich übertreiben konnte. Und ich merkte, dass die Übertreibung natürlich auch einen großen, fantastischen Stoff natürlich beinhaltet. Ne? Wenn ich meine Mutter zum Beispiel gefragt habe, Mami, sag mal hier, guck mal, die Briefmarke, was denkst du, wie teuer ist die? Und dann sagte sie halt irgendwie nach einer Sekunde, ich glaube, 1 Million. Und so, dann fingen wir beide an zu lachen. Und dann versuchte ich immer mehr, mir irgendwelchen Blödsinn auszudenken. Und ich bin dabei geblieben, also das mache ich heute auch noch, mir macht das Spaß. Also ich mache jetzt mit meiner Frau abends im Bett, machen wir so Dreierkombinationen, Stiefmütterchen, Dachrinne, Muscatella oder so. Und dann muss man daraus, aus diesen drei Wörtern, muss man eine Geschichte machen. Und wir lachen schon vorher immer. Am nächsten Tag gibt es dann natürlich die Rache und dann kommt Frau Holle, Hakenkreuz und Kiefernwäldchen oder so. Das ist also nicht ohne. Also da muss man sich drauf einlassen. Aber es macht einfach unheimlichen Spaß und man bleibt immer irgendwie im Fluss und will das weiterziehen. Und ich höre damit überhaupt nicht mehr auf, weil das ist für mich das größte Hab und Gut, was ich habe. Und mir macht es einfach Spaß, durchzudrehen.
Ich habe beim Lesen oft wirklich zweimal gelesen und habe gedacht, wie ist er da drauf gekommen? Also es klingt jetzt naiv, aber ich sage Ihnen mal noch ein Beispiel. Es gibt diesen Satz, im Schnee merkt man sich Vornamen leichter. So, ist nur mal als Beispiel. Oder es werden Dinge miteinander kombiniert, die eigentlich miteinander nichts zu tun haben. Es gibt einmal die Formulierung, Nachtruhe ohne Einzugsermächtigung. Und ich habe wirklich einen so großen Respekt davor, sich diesen das ist ja gar kein kindlicher Geist, das ist eine Kreativitätsgabe, sage ich jetzt mal, miteinander, das miteinander zu verbinden. Wollen wir nochmal auf das Buch im Großen schauen. Es ist auch, abgesehen von den strengen Formen, hat es so eine Art Tagebuchcharakter. Es führt uns durch, ich glaube, 1,5 oder 2 Jahre. Oder wie, wie legst du sowas an?
Nee, diesmal hatte ich als Ortungsprinzip, ich hab die Kapitel komisch genannt. Also mein Vater hatte früher mal einen Arbeitskollegen, ist Kapitel 1. Meine Mutter vergaß ihre Haustürschlüssel sehr oft im Kühlschrank, Kapitel 2. Meine Tochter war früher einmal eine Serienprinzessin, Kapitel 3. Mein Sohn hatte immer eine Kassette unter seinem Kopfkissen. Und ganz am Ende kommt früher hatte ich noch Illusionen von Sonettenkränzen. Das bedeutet, ich schreibe ja nur schon seit 30, 40 Jahren Sonettenkränze auch irgendwie. Und irgendwie haben die nicht dazu geführt, dass man mich als großen Sonettenstar jetzt irgendwie entdeckt hat oder so, ist immer noch nicht. Und dann dachte ich, ach, ist jetzt auch egal, ich brauche auch keinen mehr beweisen, dass ich Sonette schreiben kann. Ich schreibe sie einfach weiter, weil ich davon infiziert bin, ne?
Jetzt hast du aber eine zweite Ebene selbst ins Spiel gebracht, die eine große Rolle spielt. Das ist die Familie. Das ist auch die Erinnerung an Mutter und Vater, an die Heimat, an die Ostsee. Also es ist irgendwie auf eine Weise auch ein Heimatbuch. Hat das was damit zu tun, dass man, ich sage jetzt mal in unserem Alter, dann doch nochmal wieder drüber nachdenkt, was hat mich geprägt, wo komme ich eigentlich her?
Unbedingt. Das andere große Thema ist der Tod. Wir sind jetzt, also ich fühle mich in der letzten im letzten Lebensdrittel. Und da kommt man dann auf diese Dinge, da kommt man darauf, was ist eigentlich Heimat? Ich habe jetzt das Gefühl, ich habe meine neue Heimat gefunden in Sachsen-Anhalt. Ich bin also mit Feuer im Herzen bin ich Sachsen-Anhaltiner geworden. Ich dachte immer, also mein Leipzig wird mir nie jemand nehmen, das ist lange vorbei. Ich stamme ja aus Stralsund. Aber natürlich, wenn ich nach Norddeutschland fahre, dann kriege ich auch einen Knall. Also weil ich merke, ja natürlich, das ist deine Heimat. Aber ich gehe damit ein bisschen inflationär inzwischen um. Also ich habe verschiedene Heimaten und es fühlt sich alles gut an.
Noch eine Besonderheit des Buches ist, es hat einen Anmerkungsapparat, in dem ein paar Begriffe erklärt werden und einen davon... Ich habe es geahnt. Das ist Quervus?
Nee, ich schreibe hinten immer komische Orte rein, also damit man mir nicht auf die Schliche kommt. Ich habe zum Beispiel auf meiner Homepage stehen, lebt und arbeitet in Mexiko. Und ich kriege zum Teil Lesungsanfragen, wir würden Sie so gern einladen, aber wir können uns nicht leisten, da den Flug zu bezahlen. Sag ich, dann kann ich halt nicht kommen, dann geht's nicht. Und dann verzichte ich natürlich auf die eine Lesung von den zwei im Jahr. Das nicht ohne. Ich muss überlegen, ob ich das künftig auch so mache. Aber wir haben riesengroße Eselsdisteln, heißen die oder sowas. Und die sehen so irre aus. Da sitzen dann so im Sommer so, weiß nicht, 100 Schmetterlinge drauf. Und deshalb kam ich auf die Idee, das Mexiko zu nennen. Und deshalb... das ganze Ding ist Mexiko irgendwie. Aber nochmal auf deine Frage zurückzukommen, diese ganzen Orte, ich weiß jetzt nicht mehr, ob das die Frage war, aber dieser Heimat, ach so, genau, Quörf. Jetzt. Ja. Ich habe hinten Quörf reingeschrieben, weil das ein bisschen australisch klingt, wieder wegführt, ist einfach Querfurt. Aber ich möchte natürlich nicht Querfurt schreiben, wie banal wäre das denn? Quörf sieht auch gut aus als Wort, hinten also ein E dran und dann steht vorne Ochanganariva, wo immer das sein mag. Ich weiß es, aber das verrate ich natürlich auch nicht, ne?
Ich glaube, das ist das, was die Kollegin von der Zeit, die ich anfangs erwähnte, meinte mit dem Verhältnis zur Wirklichkeit sozusagen. Also es ist immer ein bisschen schelmisches Denken auch mit dabei. Wer jetzt also den Begriff googeln würde, würde ihn nicht finden. Es gibt ihn nicht. Und wer in Mexiko nach einer Telefonnummer sucht, würde sie auch nicht finden. Es ist alles sehr, sehr spielerisch. Und ich will jetzt nochmal versuchen, den Bogen zurück von der Lyrik zu dem vorhergehenden Buch und dem anderen Genre zu schlagen. Wir haben gespürt, wie sehr du die Form liebst, wie sehr du Sonette liebst. Und dann ist es so, dass ausgerechnet mit einem Prosabuch eine Nominierung oder eine Shortlist-Platzierung für den Deutschen Buchpreis vorhanden war. Ist es nicht auch dann auf eine Weise... deprimierend, wenn man oder wie gehst du damit um? Wie unterscheidest du zwischen den Genres für dich in der Arbeit?
Also deprimierend war für mich, dass nach dieser Shortlist, dass Leute auf mich zukamen und gefragt haben, sag mal, hast du schon mal mit Gedichten versucht?
Und ich, ja, habe ich durchaus schon mal irgendwie.
Und aber mein Plan ist ja folgendermaßen, ich schreibe grundsätzlich immer ein Gedichtband, ein Roman, ein Gedichtband, ein Roman. Um ganz einfach, um frisch zum Gedicht zurückzukommen. Und natürlich ist so ein Roman immer eine Mogelpackung. Ich weiß nicht, wie viele Sonette da drin stecken. 20 oder so. Also das sind ja, letzten Endes sind das ja eigentlich auch Gedichtbände. Und natürlich wäre mein Wunsch gewesen, dass ich mit diesem Ding nach Regentonnenvariationen den Leipziger Buchpreis hole, weil ich das nicht schlecht gefunden hätte. Ne? Aber es ist halt mit Lyrik schwer, deshalb schreibe ich lieber versteckte Lyrikbände in Romanen, komme damit auf die Shortlist und versuche es auf die Art.
Das wäre toll gewesen. Also wir haben das schon ein paar Mal gehabt. Ich habe schon mit Clemens Meyer hier gesessen und gesprochen, ne, ob es gewinnt. Aber es ist ja auch nicht so, dass du der Einzige bist, der Lyrik schreibt und auch Prosa schreibt. Also wir haben ja namhafte Vorbilder. Thomas Böhmer hat es gemacht, Kurt Rawert hat es gemacht, auch Volker Bauen, Karl Mickel. Da gibt es ja schon eine große Traditionslinie. Und ich finde, das hat immer was Besonderes, wenn Dichter, Dichterinnen, die sich eigentlich in den Feinheiten der Sprache in der Lyrik beschäftigen, dann ins Prosafach wechseln. Insofern wundert mich das jetzt nicht. Aber es ist nicht so, dass du es für ein notwendiges Übel hältst, jetzt mal Prosa zu schreiben.
Gar nicht. Die Arbeitsweise ist tatsächlich eine ganz andere. Während ich für ein kleines Gedicht, ein Fünfzeiler, bräuchte man vielleicht 2 Stunden oder so. Und so eine Prosa-Seite, von der ich nicht weiß, was sie beinhalten wird, da fange ich ja schon dann irgendwann an, manisch die Zeilen zu zählen. Oh Gott, noch 13 Zeilen bis unten und so. Also das, ich finde das eine Hundearbeit und ich brauche viel länger natürlich für einen Roman. Aber der Roman ist das viel größere Abenteuer, weil er halt nach hinten offen ist und ich kann schreiben, was ich möchte. Also ich bin da so frei, dass ich da die verschiedensten Dinge untereinander in Beziehung treten lassen kann und so. Und das beim Gedicht hat man halt gerade im Sonett, hat man die Hebung und Senkung, hat die 14 Zeilen und so. Da ist nicht so viel Spielraum, aber in einem Roman kann man richtig die Sau rauslassen.
Lass uns nochmal drüber reden, wie du in diesem Buch, weil wir das im Vorgespräch, ist mir das auch erst so richtig klar geworden. Ich habe schon zur Kenntnis genommen, es gibt die Sonette, es gibt diese japanische Form, es gibt eine Gesamtstruktur, dass man immer die gleiche Anzahl hat und so weiter. Aber dann gibt es Dinge, die sich mir gar nicht so auf den ersten Blick erschlossen haben, dass eine Zeile sich an bestimmten Stellen wiederholt. Kannst du nochmal zu dieser Struktur was sagen, weil das total faszinierend ist? Auf den ersten Blick könnte man denken, ja, also mal so ein paar Gedichte hinschreiben, das ist egal, ob das jetzt 12 oder 14 oder 17 sind, das ist eigentlich, freier geht's eigentlich gar nicht. Es ist das Gegenteil.
Ja, das ist wirklich ein strenges Kompositionsprinzip. Weiß nicht, ob Sie wissen, wie so ein Sonettenkranz, wie das aufgebaut ist. Also die vom ersten Sonett, die letzte Zeile ist die erste Zeile des zweiten Sonetts. Die nächste Zeile ist die Anfangszeile des dritten Sonetts. So, dass im 15. Sonett alle 14 ersten Zeilen das Meistersonett ergeben. Deshalb habe ich jetzt in dieser neuen Form mit diesen Tankas und Sonetten habe ich immer ganz kleine Partikel mit rüberwandern lassen. Also letzten Endes ist das auf meine Art auch ein Sonettenkranz, aber die großen Sprachskeptiker werden sagen, was ist denn daran Sonettenkranz? Gibt es allerdings Ohrfeigen, weil ich das nicht mehr dulde, also so blöde Gespräche zu führen, ehrlich gesagt.
Und diese Zeilen, die wiederkehren, das sind teilweise Zeilen aus Ihrem Alltag. Das ist eine Mandarine, die in der Hofeinfahrt liegt, genau, zum Beispiel. Genau. Die kommt mehrfach vor.
Ja. Manchmal sind das so auch Gedichtzeilen, die mir morgens nach dem Aufwachen einfallen und die ich dann benutze. Also eine Zeile von diesen Zeilen war: Nie mehr nach Hause zurückzukehren, verändert die Seele der Toreinfahrt. Und natürlich, also dann hatte ich das Gefühl, meine Katze wartet auf mich und ich durch einen Unfall oder irgendwas komme nicht wieder. Und mir hat das Herz zerdrückt, sie in diesem Zustand zu sehen, dass sie vor der Garage auf mich wartet und ich komme nie mehr. Und deshalb dachte ich, die Seele der Toreinfahrt wird sich garantiert ändern. Oder ich wünsche mir das oder so.
Und was inhaltlich wiederkehrend ist in einigen Texten, ist auch tatsächlich, ja, ich weiß nicht, eine kritische Auseinandersetzung mit der Literaturszene, mit der Literaturwelt, die uns umgibt. Also da spüre ich, dass sie kritisieren, dass eben bei vielen Autorinnen und Autoren kein Formbewusstsein da ist. Das steht mal so sinngemäß da. Also es reicht ja, ein paar freie Rhythmen zu wählen. Das reicht ja schon heutzutage. Nein, wie muss ich das verstehen?
Ja, es ist eigentlich ziemlich eindeutig formuliert in diesem Buch. Vielleicht muss man dazu wissen, dass die Wut mein größter Motivationsschub immer ist. Ich habe immer Wut eigentlich und ich fände alles andere auch zu langweilig. Also wenn ich alles gut finden würde und sagen würde, ja, es ist alles gleich gut und so. Nee, ich habe natürlich auch... Ich habe Leute im Kopf, die ich so gerne lese und dann denke ich immer, warum spielen diese paar Leute nie eine Rolle? Und natürlich mache ich mir dann Gedanken um den Gesamtzustand der Literatur. Wenn so eine Leute, du hast Kurt Dravert genannt, den ich grandios finde. Ich finde, ich hielt meinen Schatten für einen anderen und grüßte es, für diesen Band würde ich den Büchnerpreis geben. Ne? Oder Joachim Zelter, der so sensationelle kleine Romane schreibt, die überhaupt nicht im Bewusstsein sind. Die Schule der Arbeitslosen zum Beispiel oder andere. Und schon diese Solidarisierung mit diesen Leuten, die so wenig vorkommen, ist eine Art Politikum auch gegen das Establishment, also gegen den Kulturbetrieb, der denkt, die Bestsellerlisten und so, die zeigen schon, was große Literatur ist. Nein.
Ist das nochmal der Moment, in dem ich dich doch noch mal fragen könnte, dieses wenn ich mal tot bin, ist das, dass du das vorträgst? Weil das zeigt ein bisschen deine Haltung. Das zeigt auch, dass die Wut eine Triebkraft sein mag, aber nicht zu Verbitterung führt, sondern auch mit einer Selbstironie gekoppelt ist. 167.
Hier kommt jetzt ein Dichter vor, den muss ich natürlich unbedingt auch immer ansagen. Schon seit 20 Jahren mache ich das. Ulrich Zieger. Sollten Sie sich bitte merken, ich halte ihn für einen der absolut größten deutschen Lyriker der letzten 20, 30 Jahre. Es spricht auch niemand mehr über ihn, aber das lasse ich auch nicht zu. Wenn ich mal tot bin, lasst mich bitte raus aus den Gesprächen über Poesie. So gut wie Ulrich Zieger war ich nie. Mein Überleben reichte für Applaus. Das muss doch alles mal ein Ende haben. Bin ich berauscht, vom Glück sterben Gedichte. Der Alkohol auf Feldern ist Geschichte. Die Lichtpunkte sind Rehe oder Raben. Das Sterben auf den Höfen, Blutergüsse, vom Zerren an den Bäumen, Brettern, Blumen. Distanz zu wahren, ja, das ist es wohl. Die Explosionen in der Nacht sind Schüsse. Die Drinks im Weltall haben mehr Volumen. Die Sterne sind in ihren Wangen hohl. Dankeschön.
Ja, großartig. Und natürlich entdeckt man weitere Fährten, die sie legen. Also, wenn ich mal tot bin, ich musste an Uwe Jonsson sofort denken, den Norddeutschen. Ich weiß nicht, ist das aus den Jahrestagen, ist es, glaube ich, ne? Wo er sagt, für wenn ich mal tot bin, so diese Geschichte. Wie viele solche Fährten würde ich finden, wissen Sie es selbst, wenn ich weiter nachspüre in dem Buch? Sehr viele?
Sehr viele.
Das habe ich Sie gesagt, oder? Ja, wie schwer ist das, sich selbst in so einer Literaturszene zu verorten?
Es ist die Hölle. Es ist wirklich die Hölle. Also wenn man nicht ein gesundes Selbstbewusstsein hätte und sich zurückziehen könnte aufs Land oder sonst wo und wirklich nicht den Glauben an sich selbst zu verlieren, weil alle Vergleiche sind pures Gift. Ne? Also ich bewundere jeden, der das durchsteht, ehrlich gesagt, weil es ist ein Teufelskreis und ich möchte eigentlich damit auch überhaupt nichts mehr zu tun haben. Ab und zu, wenn man ein Buch gemacht hat, begibt man sich ja wieder in dieses Haifischbecken und ich finde es eigentlich unerträglich.
Und gleichzeitig ist es doch auch ein wunderbarer Moment, wenn man mit so einem Buch bei Suhrkamp, sage ich jetzt mal, hier auf der Messe ist und mit Publikum Kontakt hat. Also jetzt mal ganz unprosaisch zurückgesteuert auf dein Leben, was früh um 4.35 Uhr beginnt jeden Tag und in die Deutsche Bücherei führt, wenn ich das sagen darf. Also was eigentlich nochmal ein zweites Leben ist. Also insofern ein großartiges Erlebnis zugleich. Oder wie geht's dir mit so einem Buch in der Hand jetzt hier?
Erstmal habe ich natürlich wirklich den besten Verlag, den man sich vorstellen kann. Ich bin so glücklich, dort zu sein. Die Gestaltung, alles. Ich mache immer so Vorschläge, ich würde gern das haben und das haben. Und dann, ich habe gesagt, ich würde gern so eine Wüste oder irgendwas haben oder irgend sowas ein bisschen Karges. Und dann kriege ich diesen Umschlag und drehe durch vor Glück natürlich. Und das ist schon eine Bank, also so ein Verlag im Rücken zu rahmen, das ist völlig klar. Und ich glaube, ich würde das Dasein auch nicht so aushalten, wenn ich nicht dieses zweite Leben hätte als Dichter. Wenn ich jetzt jeden Tag ich kratze jetzt gerade in der Bücherei morgens immer eine Stunde Etiketten ab von Büchern. Also manchmal werde ich auch wahnsinnig dabei, muss ich sagen. Und ich habe einfach keine Zeit zum Schreiben. Also ich wünschte mir mehr Zeit zum Schreiben, deshalb habe ich meine Rente jetzt auch ein bisschen vorgezogen. Auf 63 und dann geht die Post ab, dann schreibe ich jeden Tag natürlich, klar.
Wir freuen uns schon wahnsinnig drauf, dass da noch ganz viel kommt. Hat jemand von Ihnen eine Frage? Wollen wir noch einen Text hören? Hast du noch so einen ganz kurzen? Du hattest
ja, ich habe einen ganz kurzen.
Diese ganz kurzen sind ja auch extrem reizvoll. Ja.
Ich lese noch zwei kurze. Nie mehr nach Hause zurückzukehren, verändert die Seele der Toreinfahrt. Hafermilch, Rouladennadeln. Wenn ich mich jetzt zu unserem Würfel lege, ist sie die eine von uns beiden, die hier geblieben ist. Ab 50 denkt man öfter an den Tod. Unser Blick auf die Felder war ein beliebiger Vorgänger der Toreinfahrt. No borders, no nations. Ich würde nie wieder mit dir schimpfen, nur weil du deinen Kapuzenpulli so, wie du ihn dir über den Kopf ziehst, falsch rum in die Wäsche legst. Das üben wir denn aber nochmal. Machst du bitte unten alles aus? Meine liebe Schwester, ob wir uns im Krieg endlich wieder versöhnen? Köpenick dürfte wohl eher untergehen als Kuba. Mami hat gesagt, du sollst alle Herdplatten anmachen und sämtliche Heizkörper auf 5 drehen, bevor du aus deiner Wohnung gehst, die anderen übersteuerten Räume allein auf den Etagen zurücklässt, damit sich die Angriffe bei ihrem Eintreffen schämen.
Okay, danke schön. Was mich total beruhigt, ist, dass du eben gesagt hast, da kommt noch ganz viel. Weil es gibt Momente, da war auch einer jetzt drin in einem der Texte, die schon so ein bisschen nach einer Bilanz klingen. Also was vielleicht mit unserem Jahrgang zu tun hat. Aber dass man einfach sagt, das ist wie so eine Zwischenbilanz quasi, da kommt noch ganz viel. Ja, also meine Damen und Herren, ich fasse das mal kurz zusammen. Da ist ein Gedichtband, mit dem man sich unendlich lange beschäftigen kann. Das hat man ja von vielen Büchern nicht. Also von vielen Büchern kann man das eben nicht sagen. Die liest man mal und dann war es das auch. Hier kann man, glaube ich, sehr viel sich drin beschäftigen. Und erschienen ist er am Surkamp Verlag. Wü heißt er, benannt nach der Katze, die es wirklich gibt, wie wir gelernt haben. Vielen Dank, Thomas Kunst.
Danke, Matthias. Vielen Dank.
Noch mehr Literatur gibt's bei MDR Kultur und in der ARD Audiothek.